Schön, dass ihr hier seid zum Gottesdienst. Schön, dass ihr zu Hause mit dabei seid und den Gottesdienst mit uns gemeinsam feiern könnt. Wir feiern Jesus in unserer Mitte und er ist der auferstandene Herr. Und darum macht das Sinn, hier zu sein. Ich vermute mal, ihr alle habt euch schon mal irgendwann verlaufen. Das ist eine dumme Geschichte, wenn man sich verläuft. Man ist fröhlich unterwegs und denkt sich, meine Güte, Die Hütte müsste aber bald kommen oder das Restaurant müsste bald kommen und kommt einfach nicht. Du läufst noch ein bisschen weiter, weil naja, kann ja sein, dass vielleicht ein bisschen später kommt und kommt nicht. Das Beste, was du machen kannst, wenn du dich verlaufen ist, dass du stehen bleibst, dass du nachdenkst, wo du steckst und dass du nach Möglichkeit dieselbe Strecke wieder zurückläufst bis zu dem Moment, wo du weißt, wo du bist. Es macht keinen Sinn, unterwegs zu sein, um unterwegs zu sein. Manchmal ist Umkehr einfach das richtige Vorwärts. Und darum geht es heute Morgen um Umkehr. Das Wort für Umkehr ist Buße. Und ich werfe das mal so hier in die Mitte, dass Buße gut tut. Buße tut gut. Das Wort kommt heute meistens in nicht ganz so angenehmen Wortverbindungen vor wie Strafe verbüßen. Im Gefängnis sitzen Leute, die eine Strafe verbüßen. Das ist nicht schön, das ist unappetitlich, das kann lange dauern, das tut nicht besonders gut. Und harmlosere Straftäter, die so mit dem Auto unterwegs sind, die bekommen Bußgeldbescheid, auch nicht gut, hört sich aber eher schon so ein bisschen nach Kavaliersdelikt an, nicht ganz so furchtbar, aber auch da kommt das Wort nicht so freundlich daher. Bußgeldbescheid ist Geld bezahlen müssen, vielleicht dummerweise auch Punkte kriegen, schön ist es auch nicht. Also das scheint nichts Schönes zu sein, ja. Buße tun, büßen, klingt nicht gut. Martin Luther hat eine andere Meinung zu. Martin Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Richtig gut also, richtig gut, was Gutes für deines und mein Leben. Ein fröhliches Geschäft, warum? Weil Buße Umkehr bedeutet. Wenn man sich verlaufen hat, ist das richtig gut, umzukehren, dann ist Umkehren ein Fortschritt. Und wir brauchen so einen Umkehrfortschritt für unser Leben öfter mal. Und wir brauchen sicherlich so einen Umkehrfortschritt auch in unserer Gesellschaft. Ich denke mal, wir alle würden unterschreiben, die Welt gerät irgendwie aus den Fugen. Das, was vor 10, 15 Jahren noch richtig und falsch ist, das ist heute völlig egal. An vielen Stellen kann jeder tun und lassen. Tut das auch, was er meint und hält das dann für richtig, wenn es vielleicht die Mehrheit ist? Oder ist das vielleicht gerade richtig, weil es nicht die Mehrheit ist? Unsere Wertmaßstäbe sind irgendwie beliebig geworden. Wir sind die bestinformierte Gesellschaft, aber die allermeisten haben überhaupt gar keine Ahnung, warum es uns eigentlich gibt. Und viele wissen auch gar nicht, woran man Maßstab messen soll. Was sagt mir oder wer sagt mir denn heute, was richtig und was falsch ist, woran ich mein Leben orientieren soll? Was würde geschehen, wenn wir umkehren würden zu Gott? Stellt euch vor, so eine ganze Gesellschaft würde umkehren zu Gott. Was würde geschehen? Ich lese uns aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil an meinem Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hatte jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Vater war in Distanz geraten. Der Sohn war in Distanz geraten zu seinem Vater. Vielleicht kennst du das in deiner Familie, in deinem Freundeskreis auch, dass irgendwie ist Schuld dazwischen gekommen, ein falsches Wort, eine falsche Entscheidung und man redet erst weniger miteinander, dann redet man überhaupt nicht mehr miteinander und dann ist man fremd. Man hat sich nichts mehr zu sagen, so können Ehepaare einander fremd werden, Kinder und Eltern können einander fremd werden, Bruder und Schwester können einander fremd werden. Gott und wir können fremd werden. Wir können das spüren, dass wir auf Distanz Gott gegenüber sind. Er scheint stumm zu sein. Wir scheinen ihn nicht zu hören. Wir fühlen ihn nicht. Er ist irgendwie fremd. Und genau an der Stelle ist der Umschwung nötig, ist die Besinnung nötig. Der Umschwung bei dem verlorenen Sohn setzt ein mit der Besinnung und wurde abgeschlossen mit der Versöhnung. Und das ist das, was Gott für dich und für mich bereithält, Versöhnung. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brote in Fülle haben und ich verderbe hier mit im Hunger, ich will mich aufmachen, und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Er besinnt sich und er stellt Fragen, die enorm wichtig sind. Fragen, denen er ausgewichen ist. Vielleicht auch Fragen, denen wir ausweichen. Und der jüngere Sohn in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, der zieht Bilanz. Und das ist wichtig, an solchen Punkt zu kommen in unserem Leben, am besten vor der dicken, fetten Krise. Immer mal hinsetzen, zur Ruhe kommen und über die folgenden Fragen nachdenken. Und das kannst du auch jetzt hier tun, in diesem Gottesdienst. Was wollte ich mit meinem Leben? Wo wollte ich dann eigentlich mal 10-mal hin? Welches Ziel hatte ich? Was ist daraus geworden? Und ist das alles? Das sind ganz enorme, wichtige Fragen. Das ist wichtig, dass du dir diese Fragen stellst. Welche Ziele hatte ich? Was ist daraus geworden? Und ist das, was ich jetzt lebe, was ich jetzt erreiche mit 25, mit 30, vielleicht mit 50 Jahren, mit 70 Jahren, ist das alles? Wollte ich da tatsächlich hin? Und solch eine Besinnung, die kann schmerzhaft werden, wenn du merkst, meine Güte, was ist eigentlich aus meinem Leben geworden. Ich muss irgendwo eine Abbiegung genommen haben, die ich eigentlich nicht nehmen wollte. Ich bin irgendwie dahin geraten, wo ich gar nicht hin wollte. Aber dieser junge Mann, der hat Zeit nachzudenken, der hat ja nichts mehr zu verlieren. Wenn er so weitermacht, wie er weitermachen könnte, ist das Einzige, was über seine Zukunft stehen wird und was er weiß, dies: Ich werde hier noch vor Hunger umkommen. Kann sein, dass du vielleicht bei so einer Lebensbilanz zu dem Schlussstrich kommst: Meine Güte, ich hab's echt versammelt. Wenn ich so weitermache, dann gehe ich vor die Hunde. Wenn ich so weitermache, dann geht meine Familie vor die Hunde oder vielleicht auch meine Ehe vor die Hunde. Wenn ich so weitermache, dann nimmt das überhaupt gar kein gutes Ende. In der Besinnung beginnt das Vaterhaus für den verlorenen Sohn wieder viel schöner auszusehen. Es beginnt plötzlich zu leuchten. Die Bewertung ändert sich. Die Sehnsucht nach dem Vaterhaus nimmt wieder zu. Zur Besinnung gehört es, nach vorne zu denken. Das reicht nicht aus, und das wäre auch schrecklich, wenn du sagen würdest: Hey, ich habe mein Leben versemmelt. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Zur Besinnung gehört, dass du nach vorne denkst, dass du dir die Frage stellst: Hey, wie komme ich hier wieder raus? Was kann ich denn jetzt unternehmen? Und zur Besinnung gehört, dass du sagst: Okay, ich stehe auf, ich will gehen. Ich warte nicht darauf, dass die Zeit mich irgendwo hintreibt. Ich warte nicht darauf, dass es irgendwie schon wieder besser wird. Ich warte nicht darauf, dass irgendwie die Situation sich verändern werden, sondern ich stehe auf. Und Gott ermutigt dich heute Morgen, aufzustehen, dein Leben unter die Füße zu nehmen, deinem Leben eine andere, eine neue, eine richtige Richtung zu geben. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 20. Von dem jungen Mann heißt das tatsächlich: Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Das ist das Beste, was du tun kannst heute Morgen. Hier im Gemeindehaus oder wenn du zu Hause den Gottesdienst dir anschaust, nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen: Ich krieg das Steuerrad nicht mehr umgedreht. Sondern das Beste, was du tun kannst, ist aufstehen und zurück zu Gott zu gehen. Also, sich aufmachen ist viel mehr als nachdenken. Sich aufmachen bedeutet, du gehst konkrete Schritte. Sich aufmachen bedeutet, du gehst konkrete Schritte zurück zum Vater. Du gehst tatsächlich zu Gott. Eine ganz ernst gemeinte Frage: Können wir denn Gott entgegengehen? Kannst du Gott entgegengehen? Die richtig gute, wichtige Antwort ist für dein Leben: Ja, du kannst das. Du kannst das unbedingt. Du kannst das. Du kannst das heute Morgen tun. Du kannst Gott entgegengehen. Wie geht das? Wir können mit Menschen sprechen, die offensichtlich Kontakt mit Gott haben. Gibt Menschen, die Kontakt mit Gott haben. Die gibt's hier im Gemeindehaus heute Morgen. Die gibt's aber auch bestimmt irgendwo anders, wo du lebst. Menschen, die Christen sind. Menschen, denen Jesus vertraut ist. Menschen, die mit Gott reden, die Kontakt haben mit ihm. Mit diesen Menschen solltest du reden. Mit diesen Menschen solltest du Kontakt suchen. Wir können Gottesdienste besuchen, in denen die Strahlkraft des Glaubens zu spüren ist. Du brauchst Menschen, die Gott kennen, und du solltest Gottesdienste besuchen, wie diesen oder auch andere, wo du Jesus Christus kennenlernen kannst, wo du ermutigst wirst, wo du getröstet wirst, wo du vielleicht auch korrigiert wirst, wo du aber weißt, hey, jetzt, gerade jetzt, spricht der lebendige Gott tatsächlich zu mir. Wir können die Bibel lesen, die uns den Weg zu Gott weisen will, wie eine Straßenkarte, ganz zuverlässig. Nimm die Bibel, die gibt es in so vielen unterschiedlichen Sprachen, in so vielen unterschiedlichen Arten. Du kannst die Bibel auf deinem Handy überall dabei haben, die kannst du im Bus lesen, in der Bahn lesen. Bei der Autofahrt kannst du dir anhören als Hörbuch. Die Bibel ist ein ganz zuverlässiger Weg zu Gott, wie eine Straßenkarte. Und wir können tatsächlich beten, anfangen mit Gott zu reden. Du kannst so zu Gott reden wie zu einem anderen Menschen, ganz normale Worte. Du kannst Worte finden, die du ganz normal sprechen würdest, die das ausdrücken, was dein Leben ausmacht. Und wir können Bücher lesen, die uns zum Glauben helfen, ganz viele Dinge im Internet finden, die uns helfen, den Glauben tatsächlich zu entdecken. Und das kostet Zeit und das kostet Kraft. Ich bin seit Jahren Christ und Glauben ist ein Geschenk. Aber vorwärts zu kommen, Sicherheiten zu erfahren, zu beten, im Glauben zu wachsen, Glauben zu lernen, Gottes Gegenwart zu erleben, das braucht Zeit, wirklich Zeit. Wie jede andere Beziehung, auch jede Beziehung gewinnt an Tiefe im Laufe der Zeit. Wenn man Zeit hat, sich Zeit nimmt für die andere Person. Während des Rückwegs zum Vater hat der junge Mann jede Menge Zeit, sich Worte zurechtzulegen, die er sagen will, seinem Vater. Vielleicht möchte der arme Kerl besonders schnell sprechen, dass er das alles sagen kann, was er in letzter Zeit so verzapft hat. Vielleicht will er besonders schnell sprechen, damit ihn der Vater nicht unterbrechen kann. Er spürt auf jeden Fall, dass er nicht einfach so wieder auftauchen kann, als sei nichts gewesen. Manche Leute stellen sich so eine Rückkehr vielleicht so vor und ob das tatsächlich so geht, hey, hallo, da bin ich wieder, das war keine gute Entscheidung von mir, du siehst ja, dass es mir nicht besonders gut ging, aber du hast ja immer für mich gesorgt, weißt du, das war damals ziemlich unreif von mir, die Entscheidung, die ich da getroffen habe, aber man lernt ja dazu. Und komm, wir wollen es einfach nochmal miteinander wagen. Übrigens, wie geht's denn dir sonst? Das ist ziemlich respektlos und ich glaube nicht, dass der Sohn solche Worte zum Vater gesagt hat. Kann ein Mensch zu Gott gehen und zu ihm sagen, lieber Gott, ich habe mich ja in den letzten Jahrzehnten nicht besonders viel um dich gekümmert, das ist wahr. Es ist einfach viel zu tun, aber Arbeit, Hobby und Familie, naja, du verstehst. Außerdem ist Glauben bei uns in Deutschland so schwierig und so kompliziert. Wir sind ja nicht mehr so naiv wie früher. Aber jetzt interessiere ich mich für dich. Ich hoffe, das freut dich. So können wir auch nicht zu Gott kommen. Und ich glaube, auch so ganz tief innen drin sind das auch nicht die Worte, die dann wirklich passen, wenn man gemerkt hat, man hat sein Leben echt versemmelt. Wie wär's denn so? Wer zu Gott umkehren will, der muss um Verzeihung bitten. Das darfst du dann aber auch. Wie wär's mit, weißt du, ich war das Maß der Dinge geworden. Ich habe mich tatsächlich schlicht und ergreifend nur um mich selbst gedreht. Ich dachte, das, was ich denke, das ist der Maßstab, das ist richtig. Ich bin das Maß der Dinge geworden. Vielleicht ist das aber auch dein Satz. Ich bin auch dir gegenüber dem Lustprinzip erlegen. Weißt du, Gott, Ich hatte einfach keine Lust. Sonntags früh um 10 Uhr ist mir zu früh. Und ich hatte auch einfach gar keine Lust, mit dir zu reden. Weißt du, ich war abends einfach immer so müde. Und ich hatte auch einfach gar keine Lust, in der Bibel zu lesen. Das ist so langweilig und so. Ich hatte einfach überhaupt gar keine Lust. Vielleicht ist das dein Punkt, dass du einfach keine Lust hattest. Vielleicht ist das aber auch dein Satz, ich bin maßlos geworden, maßlos, maßlos in meinen Wünschen. Das brauchte so viel Zeit zu ackern für mein Haus. Und als ich mein Haus, meine Wohnung hatte, da brauchte es einfach so viel Zeit, um mit meinen zwei Jobs mir die Möbel einfach leisten zu können und den Garten leisten zu können und den Rasenroboter und zwei Urlaube im Jahr. Und die Kinder, die waren einfach so teuer. Und für die Rente drei Nebenversicherungen, was weiß ich, ich bin so maßlos geworden mit meinem Leben. Und du hattest in diesem Leben einfach keinen Platz. Vielleicht ist aber auch das dein Satz, Gott, ich habe dir Vorschriften gemacht. Du musst meine Mutter gesund machen. Du musst mir eine Arbeitsstelle geben. Du musst mir einen Ehepartner geben. Du musst mich gesund machen. Wenn du mich liebst, dann musst du. Vielleicht ist aber auch das dein Satz. Ich habe dich wie Luft behandelt. Ich habe dich wie Luft behandelt. Du warst mir einfach nicht wichtig. Gott, ich verdiene es wirklich nicht, dass du mich akzeptierst. Meine innerste Haltung dir gegenüber war unverschämt. Bitte vergib mir. Eigenartig, in welche Ecken man geraten kann. Eigenartig. Der Sohn bittet seinen Vater um Vergebung. Mehr kann er nicht tun. Das Allerbeste, was wir tun können, ist zu Gott umkehren mit dem, was wir hier ganz tief drin spüren und sagen, Gott, Vater, ich bitte dich um Vergebung. Und mit diesem Satz ist der Sohn an seine Grenze gelangt und mit diesem Satz geraten wir auch an unsere Grenzen. Mehr können wir wirklich nicht sagen. Der Sohn muss erst warten. Entweder spricht der Vater sein verzeihendes Wort, dann wird alles gut. Oder er sagt nein. Das wäre verständlich, wenn der Vater sich abwenden würde und wenn er sagen würde, hey, 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 du hast dich unmöglich benommen. Du wolltest dein Leben führen, bitteschön, das hast du gehabt. Auch eine andere, mildere Version wäre auch verständlich. Junge, ich sehe ja deinen Zustand und ich sehe ja, dass du Hilfe brauchst und ich verstehe ja, wie sehr mich dein Verhalten enttäuscht hat. In der Küche ist Seife, du riechst nach Schwein und vergiss nicht die Arbeitskleidung. Du kannst bei mir arbeiten, du wirst nicht gut verdienen, sei dankbar, zu verlangen hast du nichts. Vielleicht hast du solche Sätze ja mal zu Hause gehört, als du zu Hause wieder eingezogen bist. Der Vater, und Jesus erzählt ja in dieser Geschichte von Gott, der reagiert ganz anders. Der Vater gibt jede Distanz auf. Der Vater in dieser Geschichte sieht den Sohn schon von Weitem kommen. Der Vater sieht diesen Sohn, rennt ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme und drückt ihn, lässt den Sohn nicht mal ausreden, umarmt ihn und küsst ihn, ihn, der nach Schweinemist stinkt. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, so ist Gott der Vater. Er kommt dir und mir entgegen. Er hält seine Arme offen für dich und für mich. Wir sind willkommen bei ihm. Und der Vater trifft drei Anordnungen. Der Sohn bekommt ein Ehrenkleid. Das ist im Orient eine enorm hohe Auszeichnung. Der Sohn wird nicht mal so gerade eben akzeptiert, sondern der Sohn wird als Sohn wieder angenommen, ohne Wenn und Aber. Wenn du zu Gott, dem Vater, zurückkehrst, wenn du das heute tust oder morgen tust, wenn du umkehrst, dann nimmt dich Gott als Sohn, als Tochter an, ohne Wenn und Aber. Der Sohn, so heißt es in dieser Geschichte, erhält Ring und Schuhe. Das ist der Siegelring, das ist die Vollmachtsübertragung. Jetzt regnet es aber richtig, ne? Das ist die Vollmachtsübertragung, das heißt, der Sohn bekommt die Scheckkarte, die EC-Karte und die Geheimnummer. Der hat da schon sein Erbe verplempert und bekommt die EC-Karte und das Passwort und sagt, du, was mir gehört, das gehört dir auch. Und das sagt der Vater zu jedem, der umkehrt. Du, wenn du zu mir umkehrst, dann gehört dir das, was mir gehört, dir auch. Du bekommst das Leben zurück. Du bekommst Segen. Du bekommst die Liebe des Vaters. Du bekommst Hoffnung. Du bekommst Zukunft. Du bekommst Glaube und Liebe geschenkt. Und der Sohn bekommt Schuhe. Das heißt, er soll nicht länger barfuß gehen. Barfuß gegen Sklaven. Er sagt zu diesem seinem Sohn, hey, du bist mein Sohn und du sollst auch als Sohn leben. Das soll jeder sehen können, dass du mein Sohn bist, wertgeschätzt, geachtet, angenommen. Und dann gibt es ein geschlachtetes, gemästetes Kalb, so richtig ordentlich fett feiern. Freudenfest für das ganze Haus. Dass der Sohn jubelt, das ist selbstverständlich. Aber dass der Vater jubelt und dass Jesus sagt, hey, Gott im Himmel jubelt auch, wenn einer zurückkehrt. Das ist eigentlich das Allerschönste in dieser Geschichte. Wenn einer zurückkehrt, wenn einer sagt, ja, ich habe mein Leben vermasselt, wenn einer sagt, ich komme nicht zurück, meine Selbsterlösungsmechanismen aus meinem Leben, was Gutes zu machen, die haben nicht funktioniert, das geht nicht, ich brauche dich, dann ist Freude im Himmel über einen. Der Himmel freut sich, der Vater jubelt. Das ist das Allererstaunlichste. Bei Gott erleben wir keine Ablehnung, wenn wir heimkehren. Und keiner von uns müsste sich erst bewähren, ehe er so richtig akzeptiert würde. Der Vater im Himmel streicht unsere Vergangenheit einfach durch. Stell dir mal vor, was das bedeuten würde für deine Ehe, wenn Vergangenheit, der letzte Streit, der vorletzte Streit, der übervorletzte Streit, wenn das alles einfach durchgestrichen werden würde und keine Erinnerung mehr, kein blasser Schimmer, ihr würdet euch als Eheleute begegnen, so als wäre nie ein böses Wort gefallen, nie eine böse Tat, vielleicht nie Ehebruch. Was das für eine Beziehung bedeutet. Man kann dem anderen wieder in die Augen schauen, weil ja nichts zwischen einem steht. Nichts. So vergibt dir der Vater. Solch einen Neuanfang schenkt dir der Vater. Es steht nichts zwischen dir und Gott. Das ist Vergebung. Er streicht unsere Vergangenheit einfach durch. Löscht aus. Ihr kennt das von früher noch, wenn man so mit Bleistift geschrieben hatte, dann konnte man das immer noch so schön gegens Licht halten und konnte immer noch lesen. Hier ist nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu sehen. Ausgelöscht. Es ist dann, als hätte es nie etwas Trennendes zwischen Gott und uns gestanden. nie etwas Trennendes. Gott wartet darauf, dass wir uns konkret helfen lassen. Er wartet auf dich und mich, dass wir uns konkret helfen lassen, uns nicht selber basteln an den Stellen, wo wir merken, wir kommen nicht zurecht oder unser ganzes Gebilde des Lebens ist am Wanken. Er will, dass wir uns konkret helfen lassen. Der Weg dazu heißt Buße, umkehren. Und für eine solche Umkehr ist es tatsächlich nicht zu spät. Woher weiß ich das? Dass es nicht zu spät ist. Nicht zu spät. Ganz am Anfang im Alten Testament steht schon dieser gute Satz, 1. Mose 8, 22. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Immer. Gott hat sich festgelegt, solange die Erde steht, wartet Gottes barmherzige Liebe auf uns. Jeder Tag ist ein Tag seiner Liebe zu dir. An jedem Tag wartet der Vater auf uns, dass wir umkehren zu ihm. An jedem Tag wartet der Vater darauf, dass seine verirrten Söhne und Töchter zu ihm umkehren. Die Hilfe auf diesem Weg ist Beichte. Das ist wieder so ein eigenartiges Wort, Beichte. Beichte kennen wir eigentlich nur aus dem katholischen Raum. Und Beichte ist richtig was Gutes. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat. Ich habe das selber schon selbst erlebt, aber auch ganz häufig erlebt, dass Menschen zu mir kamen und gebeichtet haben. Das heißt, ich vertraue einem Menschen in der Gegenwart Gottes mein Leben an, das an, was zwischen Gott und mir steht. Oder ich vertraue diesem Menschen in der Gegenwart Gottes an, was zwischen Mensch und Mensch steht. Und das tut so gut, sich unter vier Augen in Gottes Gegenwart etwas von der Seele zu reden. Das tut so gut, wann dir denn zugesprochen wird, im Namen von Jesus ist deine Schuld vergeben. Das tut so gut. Und ich will dir Mut machen zu dieser Beichte, dass du mit jemandem sprichst und in der Gegenwart von Jesus dir die Dinge von der Seele sprichst und Jesus das gibst. Du kannst auch alleine beichten, aber sehr oft ist das eine enorme Hilfe, das jemandem zu sagen und dann den Zuspruch zu hören, im Namen von Jesus, dir ist deine Schuld vergeben. Eine andere gute, richtig gute Hilfe ist auch, einen Brief an Jesus zu schreiben. Du kannst einen Brief an Jesus schreiben, du kannst deine Schuld, deine Verletzungen, deine Ängste, deine Zweifel, all das, was du mit dir herumschleppst, an Jesus schreiben und du kannst das zum Beispiel an dieses Kreuz da hinten heften. Ich habe das ganz häufig gemacht, dass ich mit Leuten dann so einen Brief zerrissen habe und in einem uralten Kochtopf hinten hinterm Haus verbrannt habe. Einfach nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Es steht nicht mehr zwischen dir und Gott und steht nicht mehr zwischen Mensch und Mensch. Es gibt so viel Hilfe, damit das Leben eine neue Richtung bekommt, damit eine Beziehung wieder heil werden kann und vor allen Dingen, damit die Beziehung zu Gott dem Vater wieder heil wird. Und dann kann man einfach nur sagen, Buße tut gut. Umkehr ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du dich verlaufen hast. Amen.